Der hüpfende Flo ist eine Produktion der Ukahuna Studios. Alle Folgen und viele weitere Themen rund um die Ukulele findest du unter www.ukahuna.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Aloha und herzlich willkommen zum Podcast Der hüpfende Flo, dem Podcast mit dem kleinen Touch Aloha. Und ich freue mich heute riesig darauf, ein Interview führen zu dürfen mit the man himself, und zwar mit Iso Herquist. Und ich freue mich. Herzlich willkommen, Iso.
Hey, Sabine. Ich weiß zwar jetzt nicht so genau, warum ich the man himself bin, aber hey.
Ist mir eingefallen. Es kam einfach, ich weiß auch nicht, also für mich, ich keine Ahnung, mir fiel im Moment nichts Spannenderes ein, aber irgendwie kam das so auf.
Alright.
Und ich freue mich, wie gesagt, wahnsinnig drauf. Und ist es okay, dass wir, oder wie möchtest du angesprochen werden? Fragen wir mal lieber so.
Also, du?
Ja, also weil...
Das ist okay. Sag du, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst. Ansonsten sag Iso, darauf gleich.
Okay, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich kenne dich tatsächlich nur als Iso. Und für diejenigen, die Iso noch nicht kennen, was ich mir nicht vorstellen kann, es ist ein wunderbarer Ukulele-Spieler, der auch tatsächlich Ukulele angefangen hat, also kein Sideway über Gitarre genommen hat, sondern vom Bass direkt in die Ukulele über. Stimmt das so?
Das stimmt so, ja.
Und Iso habe ich zum allerersten Mal gleich beim allerersten Berliner Ukulele-Festival kennengelernt. Das war 2016. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer mir, also dich empfohlen hat. Auf jeden Fall war ich total happy, dass du dabei gewesen bist. Und seitdem warst du jetzt auch schon letztes Jahr wieder. Und dazwischen warst du auch schon mal und hast Ukulele-Workshops gegeben. Also du bist auf jeden Fall immer wieder verbunden, auch mit dem Berliner Ukulele-Festival. Aber du machst natürlich ganz viel tolle andere Sachen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass du ein bisschen von dir erzählst, was du so treibst und was die Ukulele für dich bedeutet. So.
Ich denke mal, kann es sein, dass ich über Diana zum Festival gekommen bin? Das spielt ja keine Rolle. Berlin ist ja eine hübsche Stadt. Ich bin da auch sehr gerne. Ich kenne da auch einige Leute. Meine Homebase ist allerdings Frankfurt und tatsächlich, auch wenn das viele gar nicht so mitkriegen, die immer nur so meinen Ukulele-Kram verfolgen, ich mache oder habe vor Corona zumindest schwerpunktmäßig Theater beziehungsweise sogar Kindertheater gemacht und Musik dafür. Ich habe einige Instrumentierungen zum Beispiel für Ritter-Rost-Stücke gemacht, die dann wirklich nur mit Ukulele und improvisierten Instrumenten begleitet waren oder meine eigenen Stücke. Das eine wäre zum Beispiel Sezzel oder die Anti-Zombie-Maschine, die auch fast ausschließlich mit Ukulele aufgenommen ist, obwohl man da gar nicht so drauf kommt, wenn man es hört. Das ist so das, was ich eigentlich tue. Jetzt mache ich natürlich noch als Musiker eigene Aufführungen, aber das hat sich jetzt tatsächlich ein bisschen durch Corona sehr geändert. Man hat halt keine Aufführungen mehr gehabt. Und sich dann irgendwie anders organisiert. Dadurch bin ich eigentlich jetzt fast ausschließlich, also momentan zumindest, auf dem Thema Ukulele-Workshops, was mir auch viel Freude bereitet. Aber jetzt möchte ich sehr gern wieder ein bisschen Musik machen. Und im Moment nehme ich auch gerade eine neue Scheibe auf. Mal gucken, wann ich damit fertig bin. Wird noch ein bisschen dauern.
Ja, jetzt wo du die Pandemie ja doch auch erwähnt hast, du hast dir ja in aller kürzester Zeit wirklich ganz viel drauf geschafft. Ne? Du hast direkt angefangen, Online-Unterricht und Workshops zu geben. Du hast das, glaube ich, auch schon vorher gemacht, aber das hat sich dann so professionalisiert. So was ich so von außen beobachtet habe, dass viele Leute dann auf den Zug aufgesprungen sind, aber bei dir, du hast dann auch so dein künstlerisches Selbst damit reingebracht und hast auch witzige Formate entwickelt, wie Reite dein Pony?
Reite dein Pony.
Ja, genau. Und erzähl mal ein bisschen, wie war denn tatsächlich die Zeit für dich?
Naja, als, ich glaube, das war im März oder so, saß ich hier im Atelier und dachte, sie machen die Schulen zu. Mhm. Sie werden die Schulen zumachen. Das war 2020 war es auch schon, ja. Und habe überlegt, was mache ich jetzt? Der Sohn wird dann zu Hause sein, der wird bei mir sein, ich werde nicht unterrichten. Was mache ich? Und dann hatten wir allerdings so ein bisschen die wilde Idee, naja, lass das mal 2 Monate dauern oder 3. Da war ja dann auch noch das Frankfurter Ukulele-Festival, mhm. Der Ukulele-Shopper, der war ja noch angesetzt. Und dann haben wir hier gesagt, ach, kriegen wir irgendwie rum. Haben so zum Spaß eigentlich dann hier ein bisschen getödelt und ich habe ein bisschen Noten geschrieben. Und meinen Unterricht habe ich tatsächlich nicht online gehalten, ganz am Anfang, weil ich persönlich überhaupt gar kein Freund davon bin. Ich bin ziemlich versiert in den ganzen Audiosachen und auch in den Digitalübertragungssachen und weiß, dass es da eine Latenz, also eine Zeitverschiebung gibt und das Zusammenspielen völlig unmöglich ist. Und da die meisten Schüler nicht unbedingt Technik-Skills beigebracht bekommen wollen, also zumindest meine Kleinen, sage ich ja immer, die zwischen 6 und 16, sondern dass man muss mit denen Musik machen und das geht eben Video nicht. Und deswegen habe ich das eigentlich abgelehnt. Ich habe den Playalongs gemacht und Noten und habe immer eine E-Mail geschickt, was sie machen sollen. Und das hat tatsächlich auch ganz gut geklappt. Aber dann hat sich abgezeichnet, das geht länger. Und dann haben wir so ein bisschen die Panik gekriegt, weil 3 Monate, das kriegt man irgendwie gestemmt, so überbrückt. Und dann haben wir gedacht, was machen wir das? Und dann war tatsächlich eigentlich die erste Idee so, das Pony muss weiterreiten. Hm. Die Show muss weitergehen. Das ist so ein bisschen eine Hommage an Lucky Luke, glaube ich. Hm. Reite dein Pony. In Kombination mit Maceo Parker, der Ride the Pony, beziehungsweise der Song ist sehr viel älter, aber ich kenne ihn von Maceo Parker. Ride your pony. Get up your pony and ride. Also das heißt, es muss irgendwie weitergehen. Und genau deswegen heißt die Show auch Ride the Pony, reite dein Pony. Und Priska hat ein Bild gemalt, ich habe ein bisschen mich auf die Couch gesetzt und Ukulele gespielt. Tatsächlich hatte ich schon vor Corona vor, ein bisschen mehr Video zu machen. Habe aber gemerkt, dass das, was ich mir da so angeschafft hatte, alles so gar nichts getaugt hat zum Streamen und musste einen ziemlich steinigen, harten Weg gehen, wie wahrscheinlich alle, die jetzt so auf diesen Digitalkram umgestellt haben. Ich hatte halt, wie gesagt, den Vorteil, dass ich tontechnisch zumindest schon relativ fit bin und ein paar Leute kennen, die mir helfen konnten, die gesagt haben, mach doch mal das. Das war schon ganz gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wir versuchen mal einen ersten Workshop online als Stream. Das hat, ich glaube, die haben ganz gut geklappt. Das war aber dann noch die Idee, dann wurde es wieder so ein bisschen gelockert. Man durfte wieder Leute, bis zu 4 Personen durfte ich in meinen Unterrichtsraum nehmen. Und dann habe ich 4 Leute in den Unterrichtsraum gesetzt, eine Kamera draufgehalten und gleichzeitig gestreamt. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass diese Hybrid-Geschichte nicht so gut funktioniert, weil man irgendwie nicht richtig im Raum ist. Und der Raum steht auch mit Technik voll. Das ist irgendwie Quatsch auf der anderen Seite. Man ist auch nicht richtig bei den Videoleuten. Deswegen habe ich das dann doch relativ klar getrennt. Irgendwann, dass es nur noch Online-Workshops gab, war dann noch einfacher. Man baut den Kram auf und dann drückt man auf, los geht's. Ja, und davon habe ich ziemlich viele gemacht in den letzten 3 Jahren. Mhm. 2,5 halt nur, aber 3 reicht ja. Und mal gucken, ich bin jetzt am Überlegen, was ich mit dem vielen, vielen Material, das da angesammelt hat, das waren, ich kann es ja mal über etwa 400 Seiten Noten, die ich geschrieben habe.
Wow.
Das ist richtig viel Zeug. Ich habe fast 4 Stunden Playalongs aufgenommen. Wahnsinn. Und jetzt bin ich am Überlegen, was ich damit mache. Also, weil es wäre ein bisschen schade, wenn das rumliegt. Es sind auch ein paar sehr gute Sachen dabei. Gerade die ganzen Blues-Workshops sind wirklich gut geworden. Das kann man auch immer noch übrigens über meine Website nachbuchen. Das ist der schöne Teil an den Online-Workshops. Man kann alles nachträglich nochmal angucken und man kann es langsamer laufen lassen. Und man kann auch, wenn man zu den Terminen nicht kann, kann man es später auch nochmal angucken. Es ist also, das ist der Vorteil. Der andere Nachteil an den Online-Workshops ist, dass man natürlich nicht sieht, was derjenige, dem man was erklärt, draus macht. Mhm. Denn zwischen Erklären und Verstehen liegen Welten. Und das liegt am Erklärenden, das ist zumindest meine Einstellung, dass wenn jemand nicht versteht, was ich sage, liegt das an mir. Und dann muss man es halt anders erklären. Aber wenn ich nicht sehe, ob das so ankommt oder vielleicht irgendwie noch andere Kleinigkeiten dazwischen laufen, Fehlerchen, Technikmängel, weiß ich nicht, oder so, dann kann man da nicht drauf eingehen, was ich sehr schade finde. Und auch der Dialog entsteht nicht. Also die Online-Workshops, die laufen schon nach einem ziemlich klaren Fahrplan, obwohl ich das versuche, mal relativ locker zu halten. Während die Online-Workshops, da gehe ich mit einem Blatt Noten rein, so ein Stück, und dann gucken wir, was die Leute so mitbringen und was man draus machen kann. Das macht schon mehr Spaß, mehr Freude.
Na klar. Und es läuft aber jetzt auch natürlich wieder ganz regulär bei dir, so die Workshops bei dir zu Hause oder wo? Oder
gar nicht, nein. Ich bin Anfang des Jahres an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, dass man, ich weiß nicht, es geht vielen, auch meiner Kollegen, Musiker, Theaterschaffende, freie Künstler, so, dass man sich in den letzten 3 Jahren so in diese Computer-Hockkiste reingebohrt hat. Man sitzt nur noch am Rechner und friemelt so vor sich hin und achtet gar nicht mehr so auf Feedback oder auf Außenwirkung. Man ist nicht mehr so richtig nach außen, weil das ist ja nun leider ein Bestandteil vom Musikkunstmachen, dass andere Leute das sehen und hören. Und ich habe gemerkt, ich muss richtig mal Luft holen. Ich muss richtig Luft holen und habe jetzt letzte Woche den erstmal letzten Workshop gemacht. Und da kommt auch nichts anderes. Also ich habe nichts anderes angekündigt. Jetzt im Mai ist noch mal ein Workshop mit der Elisabeth Pfeiffer in echt, weil die Elisabeth kommt. Und die Elisabeth und ich, wir haben sehr viel Lust, zusammen diesen Workshop zu machen und vor allen Dingen auch nachher ein Konzert zusammen zu spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird sehr, sehr lustig. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts auf der Karte stehen. Und das ist auch Absicht.
Das heißt, du möchtest dich noch mal, oder ja, du hast gesagt, du möchtest Luft holen, aber heißt das auch, dass du dich dann so deinen anderen Projekten wieder widmest, also wieder Richtung Theater gehst oder halt auch eben, du hast es vorhin erwähnt, dass du auch viel für Kinder einfach auch machst. Ist es das, wo du jetzt so ein bisschen Fokus drauf lenkst oder brauchst du Erholung?
Erholung brauche ich nicht, aber nee, Tatsache, ich möchte wieder mehr Theater machen. Ich habe 2, um nicht zu sagen 3 Projektideen. Die eine wollte ich sogar schon letztes Jahr im Dezember an den Start bringen. Das hat aber einfach wegen der Workshops, die viel Kraft und Zeit kosten, nicht geklappt. Das möchte ich dieses Jahr unbedingt hinkriegen. Wäre im Dezember. Mal gucken. Ich wollte auch unbedingt meine eigene CD aufnehmen. Und ich möchte auch wieder ein neues Live-Programm haben. Das ist vielleicht eigenartig, weil ich sage neu, bräuchte es vielleicht gar nicht, aber es fühlt sich so an, als müsste man da mal was Neues machen. Und darüber muss man nachdenken. Da muss man einfach so ein bisschen für sich sein, ein bisschen rumtüdeln, ein bisschen spielen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen, obwohl ich schon sehr bewusst irgendwann angefangen habe, akustische Ukulele zu spielen. Ich habe ja früher auch sehr viel elektronische Musik gemacht und E-Bass gespielt und hatte mich dann bewusst zu akustischen Dingen entschieden und rein akustisch, aber da entdecke ich gerade die Elektro-Ukulele für mich. Und da habe ich jetzt auch einige Tutorials gemacht und noch einige in der Pipeline, was mir sehr viel Freude bereitet. Und da gucken wir mal, was draus wird.
Und bei dieser CD, die du jetzt gerade aufnimmst, sind das eigene Sachen oder worauf dürfen wir uns da freuen? Oder möchtest du es noch gar nicht verraten?
Doch, das ist auch schon, ich glaube, ich habe das schon ziemlich breit angekündigt. Es gibt ein Crowdfunding zu der CD, damit ich ein schönes Foto machen kann, damit das ordentlich gemischt und gemastert werden kann, dass das gepresst werden kann. Das kostet alles Geld. Und die CD wird Extra Blur heißen. Das ist Dänisch und heißt so viel wie besonders weich. Wobei man Blurle auch kann man auch übersetzen im Sinne von schütten, also Regen schüttet. Also, oder man kann es auch als blutend übersetzen. Okay. Und deswegen finde ich das Wort besonders cool, weil es passt. Es ist eine CD mit Blues-Jazz-Stücken, Jazz-Swing. Na, Jazz darf ich nicht sagen, ich mache keinen Jazz, ich mache Swing. Swing Blues, also tendenziell eher langsame Sachen, mit sehr viel Blues-Sound und die ich immer schon mal aufnehmen wollte. Und die Bands vor Corona, denen waren die manchmal einfach zu langweilig. Und ich habe aber immer schon Lust gehabt, das einfach aufzunehmen. Ich denke, dass das auch der richtige Weg ist. Und da bin ich jetzt gerade am Tüddeln. Aber genau das ist der Punkt. Ich möchte dann eigentlich, wenn ich die CD habe, auch da einen Punkt hinsetzen und dann wieder ein eigenes Programm schreiben mit eigenen Stücken. Das hatte ich früher. Ich weiß gar nicht, wo das hingekommen ist. Das,
ja.
Ich hatte jetzt über Weihnachten habe ich einen Weihnachtssong-Workshop gemacht mit 4 Stücken von mir, mit 4 Originalen. Und das hat mir viel Freude gemacht. Die sind, glaube ich, auch ganz gut geworden, die Stücke. Und das hat mich dann doch auf die Schiene gehoben. Da muss man mal wieder ein bisschen Zeit rein. Aber dazu braucht man den Kopf leer und dann braucht man eigentlich auch Ruhe. Und das habe ich, das mache ich gerade. Hm. Deswegen auch keine Workshops.
Und ich meine, viele nehmen dann so eine kreative Pause und fahren irgendwo anders hin, um sich neu inspirieren zu lassen. Gehörst du auch zu dieser Sorte Mensch oder was ist für dich wichtig? Wie kommst du zu deiner Inspiration?
Inspiration, ich weiß nicht. Ja, also ich kenne das natürlich auch und manchmal ist es gut, irgendwo anders hinzufahren. Ich gehe dann gerne am Meer spazieren zum Beispiel oder irgendwo, wo viel Wind ist oder wo so Fisselregen ist. Das mag ich tatsächlich besonders gerne. Aber auf der anderen Seite, das Leben findet hier und jetzt statt, da wo man eben so ist. Und die Inspirationen liegen auf der Straße. Das klingt jetzt bescheuert, aber genau so ist es. Und man muss eigentlich nur die Augen aufhalten. Einige sehr lustige Ideen, was man musikalisch machen kann. Das würde tatsächlich auch zu diesem Elektro-Ukulele-Thema ein bisschen passen. Lasst euch überraschen. Ich tue es auch.
Ja, bin gespannt. Also, und für diejenigen, die jetzt zuhören und gerne ISO auch unterstützen möchten, kannst du uns nochmal den Link zu diesem Crowdfunding nennen? Also wo können
der Link ist ewig und 3 Tage lang.
Ja,
am besten.
Gut, dann werden wir den.
Ja, das ist ein Crowdfunding bei Better Place. betterplace.me und dann, wenn man das aufruft, dann gibt man ISO Herquist in die Suchmaske und dann findet man. Das ist tatsächlich sehr viel einfacher, als wenn ich jetzt den ISO Herquist neue CD Swing, die den Blues hat, Link.
Also ganz einfach betterplace.me und dann ISO Herquist eingeben und dann könnt ihr da gerne was spenden für die neue CD.
Und jeder, der mehr als 15 Euro und above irgendwie dazulegt, der kriegt auf jeden Fall schon mal so eine CD von mir.
Cool. Sehr cool.
Ich will da nichts geschenkt haben in dem Sinne.
Das finde ich total sympathisch einfach an dir auch, dass du gibst auch immer sehr, sehr viel von dir. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass du auch bei dem Ukulele-Festival immer sehr großzügig auch warst, auch mit deinen CDs, die du uns zum Sponsoring auch mitgegeben hast. Und ich wollte jetzt nochmal zurück zu diesem Inspiration gehen, weil mich doch wahnsinnig interessiert, wie du darauf gekommen bist, eben für Kinder was zu machen. Und eben Cecil, wie ist Cecil entstanden oder die Anti-Zombie-Maschine. Wie kommst du auf solche Ideen? Hat das was mit deinem Sohn zu tun oder ist es das Kind in dir? Also ne, was treibt dich da an?
Also von vornherein würde ich sagen, dass jeder, der in irgendeiner Form kreativ ist, sich das innere Kind bewahrt hat. Da bin ich ganz sicher. Insofern auch Leute, die in Anführungsstrichen ernste Kunst machen, sind sicher irgendwie noch Kind. Was mich grundsätzlich, das sind jetzt 1005 Gründe, ich mache gerne Kindertheater, weil Kinder essen. Kinder sind ein sehr ehrliches, sehr direktes Publikum. Die können sich auf Sachen wirklich richtig einlassen. Und ich meine, eines Programm, das ich momentan relativ viel spiele, ist nenne ich ISOs Märchen, dreiviertel, halbe Stunde, plus, minus 5 Minuten. Und da erzähle ich wirklich einfach klassische Märchen. Hm. Weiß ich nicht. Frau Holle, die goldene Gans, was weiß ich noch, Rumpelstilzchen und so. Aber ich mache es im Austausch mit den Kindern, die da vor mir sitzen. Meine Güte, welches Kind weiß dann noch, was ein Spinnrad ist? Oder ein Bäcker, ja, stellt sich auch keiner mehr was. Das ist halt dann ein Backshop und wie soll der heißen? Und die Tochter und der König und was brauchen die und so. Also diese ganze Geschichte wird im Grunde, die bleibt zwar von der Funktion her so, wie sie war im Original, aber die Umstände ändern wir zusammen. Und das ist mitunter unglaublich anarchistisch, weil alles durcheinander geht. Aber irgendwie bleibt es doch beieinander. Und das ist, und alle, ich habe das noch nie erlebt, dass Kinder heutzutage, die ja wirklich von Medien von allen Seiten überflutet werden, dass die mit großen Augen und vor der Bühne sitzen, gebannt dabei, voll dabei sind und reinbrüllen, wie es jetzt weitergehen soll. Und wenn man dann am Ende so sagt, wer ist denn eigentlich der Coole von Rumpelstilzchen? Ist das der Bäcker? Weil seine Tochter jetzt mit dem König, nee, der ist doof, der lügt über seine Tochter. Und ist es der König? Nee, der König, der ist doof, der will immer nur Gold haben und dann die Königin umbringen. Und ist es die Königin? Nee, die ist doof, weil sie sagt nicht einfach das, dass sie überhaupt gar keinen Stroh zu Gold spinnen kann. Und dann, nee, eigentlich ist Rumpelstilzchen cool. Hm. Weil der kann Stroh zu Gold spinnen und er macht das einfach. Ohne eigentlich wirklich was dafür zu wollen. Und man hat den Eindruck, eigentlich, das mit dem Kind war ein Scherz von dem, also so wie ich es erzähle auf jeden Fall, der hat das nicht ernst gemeint. Und die haben ihn dann in Wirklichkeit, der hat sich nicht in zwei Stücke gerissen, warum sollte der das machen am Ende? Denn eigentlich, der könnte weggehen und ja, den haben sie im Keller verklappt, damit er da weiter Stroh zu Gold spinnt. Also das sind so Ideen, auf die dann wirklich nur Kinder kommen, dass da so eine Riesenverschwörung am Start ist. Und ich liebe das. So, und deswegen mache ich gerne Kindertheater. Und weswegen ich auch gerne Kindertheater mache, ist, dass ich finde, viele, die Kindertheater machen und auch Kindermusik machen oder Kinderbücher machen, die nehmen Kinder nicht ernst. Das ist so Hasi, Mausi, Püppi, alles rosa und süß und knuddelig. Aber so ist das doch überhaupt gar nicht. Also warum muss ich dann in einer Kunstsprache mit lauter rundgelutschten Zeichnungen und Klängen vereinfacht für Kinder Musik machen. Mein Sohn beispielsweise, und der ist jetzt natürlich das naheliegendste Beispiel für mich, aber auch meine ganzen Schüler, die hier kommen, die mögen eigentlich das, was im Radio läuft, lieber als so Kindermusik. Mhm. Und deswegen, was ich mache, ist einfach Musik. Mit Texten, die Kinder verstehen. Und zwar jetzt nicht sprachlich, weil sprachlich verstehen Kinder alles. Genauso wie Erwachsene, wenn man nicht zu viele Fremdwörter benutzt. Und aber inhaltlich, worum es geht. Also, und deswegen mache ich das ganz gerne. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich in dem Sinne Kinderstücke mache, weil Erwachsene mit den Sachen, die ich mache, auch richtig viel anfangen können. Da ist viel drin, auch für Erwachsene. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ritter-Rost-Phänomen, dass man gar nicht so richtig sagen kann, das ist zwar schräg und das ist irgendwie fantasievoll, aber weder von der Sprache noch von der Musik her könnte man sagen, dass das so unter die klassische Kinderrubrik fällt. Und als ich Ritter Rost gespielt habe hier in den Landungsbrücken Frankfurt, da waren auch teilweise 6 Erwachsene mit einem Kind, die dann in die Vorstellung kamen, wo man dann wusste, okay, die machen das nicht für das Kind, sondern das Kind ist dabei, damit sie überhaupt dürfen.
Genau, so Alibi-Kinder.
Ja, Alibi-Kind. Und insofern ist auch das andere Stück, also Cecil ist so eine fantasievolle Geschichte, die eigentlich aus dem Wunsch entstanden ist, mein Kinderprogramm so ein bisschen kompakt zu haben, so modular, dass da eine Linie drin ist, dass man das zusammenhalten kann, weil sonst franzt sowas immer ganz gerne mal aus, wenn man da irgendwie in so einem Pulk von Kindern steht. Ich bin da wirklich auch gerne mittendrin und nah dran. Und deswegen ist da eine Geschichte draus geworden, die sich aber beliebig verlängern oder verkürzen lässt. Also das sind so, wenn man merkt, hier brauchen wir gerade ein bisschen Ruhe, dann kommt da eine Szene mit einem Wal, die habe ich bisher selten gespielt. Und wenn man merkt, es muss nochmal richtig ordentlich krachen, dann lässt man halt noch einen Tornado aufwirbeln und spielt dann so ein Tornado-Stück. Also das heißt, das Stück ist relativ Es geht um eine Reise und am Ende kommt man irgendwo an, wo man eigentlich hin wollte, aber merkt, da ist Scheiße. Mhm. Und dass die Reise der eigentlich coole Teil war und das sollten wir doch normal machen. Und die Anti-Zombie-Maschine hingegen ist eine ganz andere Nummer. Da ist richtig, da habe ich fast 2 Jahre lang dran entwickelt, vor allen Dingen diese ganzen Hintergründe. Ich hatte sogar eine AG in der Schule, um zu gucken, was wissen Kinder von Computern, mhm. was wissen sie vom Internet, was wissen sie über Social Media, wie gehen sie damit um? Die wachsen ja damit auf, mhm. in einem Maß, wie wir das uns ja halt nicht vorstellen können. Und wie beeinflusst die das? Wie relevant ist das? Wie erleben sie ihre Eltern damit? Und das war super spannend, um nicht zu sagen unfassbar erschreckend. Mhm. Eigentlich finde ich, ist das die Anti-Zombie-Maschine nicht ganz fertig. Also es ist, ich weiß nicht, ob du das Stück gesehen hast.
Nee, tatsächlich noch nicht, aber ich bin jetzt schon gespannt.
Es ist eigentlich ein Tanztheater und Musiktheater. Mhm. Das Ganze ist, man kann sich hinsetzen und das angucken. Das ist ganz fröhlich und lustig. Mhm. Aber im Grunde handelt es von einem Mädchen, das sich ein neues Handy kauft und mit dem Betriebssystem vom Handy in so einen Dialog kommt. Das mhm. sind zwei Personen. Ja, in der Urbesetzung meine Kollegin Katharina Wiedenhofer Bu gespielt, das ist die Handybesitzerin, und ich habe das Betriebssystem gespielt. Und da ist dann ein Dialog entstanden und das wird aber relativ schräg, also entwickelt sich sehr schnell sehr schräg, weil dadurch, dass das Betriebssystem durch eine Person gespielt wird, hat man das Gefühl, das ist eine Person mhm. erstmal. Und man möchte sich mit dem befreunden, weil der ist nett und der ist cool und der ist für einen da. Der kann singen, tanzen und Musik spielen und macht alles, was man will. Mhm. Aber das funktioniert nicht. Und das geht immer schlimmer schief, bis am Ende das Handy abgeschaltet wird. So hört das Stück auf. Mhm. Und ich finde es tatsächlich nach wie vor sehr gelungen. Ich habe es ja auch noch mal inszeniert im letzten Dezember, genau, mit 2 ganz fabelhaften Schauspielern hier in Frankfurt. Hat sich dann aber leider nicht ergeben, dass wir es noch mal spielen. An dieser Stelle, okay. Wenn jemand Lust hat, dass wir das in eine Schule bringen, einfach melden. Das ist überhaupt kein Thema. Denn der spannende Teil von der Anti-Zombie-Maschine ist, dass wir noch Workshops dazu entwickelt haben. Mhm. Was macht Social Media? Was macht Kommunikation, die nur über Text geht? Was ist eigentlich das Internet? Weil selbst Erwachsene wissen das teilweise nicht. Und auch solche Realitätscheck-Sachen. Wer ist denn da auf der anderen Seite? Wer redet da? Das ist das eine. Und die namensgebende Sache, nämlich dieses Anti-Zombie. Zombie-Maschine ist ein Handy. Und Anti-Zombie heißt, steh doch mal auf, mach was anderes. Das ist die Grundidee. Da haben wir solche Rhythmus- und Musikworkshops und auch Tanzworkshops, die dann oft auf Computerspiele aufsetzen. Mhm. Eigentlich, ja, das macht Freude, wenn man dann nachher sagen kann, ja, das bedeutet richtig was. Da ist viel dahinter.
Und das heißt, aber ich meine, das betrifft, also ihr geht schon an Schulen oder du gehst schon eher an Schulen oder
das Stück Anti-Zombie-Maschine haben wir jetzt tatsächlich ausschließlich an Schulen gespielt. Okay. Bisher.
Okay.
Dafür ist es geschrieben.
Und du gehst aktiv auf die Schulen zu und bietest das an? Oder wie kommen die?
Jein. Also hier in Frankfurt kennt man die Schulen und es ist nicht so einfach, in Schulen reinzukommen, weil man muss den richtigen Ansprechpartner erwischen. Und das ist nicht die Schulleitung und das ist nicht das Sekretariat, sondern es sind ja manchmal noch nicht mal die Musiklehrer, sondern irgendein Deutschlehrer, irgendein Klassenlehrer, der sehr engagiert ist, oder vielleicht sogar der Förderverein. Also das ist richtig schwierig und viel Arbeit. Da suche ich auch jemanden, der vielleicht Lust hat, sowas mitzumachen, auch sich einzubringen, also mit Ideen, auch kreativ. Mensch, lass uns noch ein Stück machen, das. Mhm. Und ich hatte aber das Glück, dass es verschiedene Plattformen gibt hier in Hessen. Das eine ist Flux und das Land Hessen hat relativ viele Gelder für Theater in der Schule. Mhm. Und Flux ist da im Prinzip eine Initiative, die das so ein bisschen, naja, verwaltet, nutzt, sagen wir mal. Aber sie werden, glaube ich, noch durchs Land, ich weiß es nicht so genau, Flux, wie der Flux-Kompensator aus Zurück in die Zukunft. Da kann man flux.de. Das ist eine super spannende Sache. Und die haben sehr viele Theaterstücke, die in Schulen gespielt werden können und promoten das eben an Schulen und übernehmen dann die Hälfte der Gage mit Geldern aus dem Land. Das ist wirklich super interessant für Schulen. Und da haben wir irre viele Aufführungen gemacht. Und eine zweite Sache ist Kaleidoskop. Das ist sowas Ähnliches. Die haben sich allerdings den Schwerpunkt gelegt, mehr so in ländliche Regionen und aus Theater zu machen, nicht in Schulen, sondern außerhalb von normalen Theatern. Also dafür die habe ich schon auf einer Wiese gespielt oder in einem Jugendzentrum oder also das ist momentan mein Verteiler, aber die sind natürlich jetzt auch so ein bisschen weggefallen. Da muss ich auch gucken, was ich mache in der nächsten Zeit, dass da wieder ein Verteiler aufgebaut wird, dass man da wieder an Leute rangeht.
Ja. Also hier nochmal der Aufruf an alle Schulen, wendet euch an ISO und ladet ihn ein. Ich glaube, das ist wirklich super spannend und auch total wichtig für die Kids heutzutage. Jetzt gehe ich aber doch nochmal ganz, ganz zurück mit dir und zwar zu der Zeit, wo die Ukulele in dein Leben getreten ist, weil ich bin mir sicher, dass viele interessiert, wann ist die zu dir gekommen, wie ist sie zu dir gekommen und warum spielst du immer noch Ukulele?
wie gesagt, ich habe früher E-Bass hauptsächlich gespielt, also mit Kontrabass angefangen und dann aber sehr viel E-Bass gespielt und elektronische Musik gemacht. Und es gab irgendwann den Punkt, wo man gemerkt hat, dass man die ganze Nacht damit verbracht hat, den passenden Schlagzeugsound rauszusuchen und überhaupt keine Musik gemacht hat. Und das war für mich der Moment, wo ich den gesamten, kompletten Elektrokram vertickt habe und beschlossen habe, ich mache wieder akustisch Musik. Jetzt habe ich Gitarre tatsächlich nie wirklich leiden können. Also hab zwar in Metal-Bands gespielt und dann auch mal, weil es dem Bass sehr ähnlich ist in Metal, auch Gitarre. Aber wie gesagt, das ist dann eher Bass auf der Gitarre spielen. Und da ich obendrein auch sehr oft noch in Dänemark bin und auch auf Schiffen unterwegs war zu der Zeit, habe ich mir eine Ukulele in einem Hafenmusikladen gekauft für, ich glaube, 15 Euro. Keine Ahnung, sie war auf jeden Fall ziemlich besonders. Nämlich besonders schlecht. Aber egal, ich hatte sehr viel Spaß damit. Die habe ich noch, ja. Okay. Die habe ich noch. Die ist, eigentlich ist sie gar nicht so verkehrt. Im Nachhinein war alles in Ordnung mit der. Die hat einiges einstecken können. Die hat halbwegs ordentlich geklungen, nachdem man vernünftige Saiten drauf gemacht hat. Und erstaunlicherweise war das kurz bevor dieser aktuell immer noch, also der letzte Hype. Also soweit ich da jetzt eruiert habe, gab es mal drei solche Hochphasen der Ukulele. Und der letzte war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wieso das mit Israel Kamakawi-Buile so, oder in irgendeinem Film war der drin. Ich habe das nicht so richtig verfolgt. Der spannende Teil ist, dass mich eigentlich dieser ganze kulturelle Background der Ukulele nie wirklich interessiert hat. Sondern ich habe mich immer nur für das Instrument interessiert. Und da ich ja zwar Bass, aber keine Gitarrenvorkenntnis habe, habe ich mich eben umgetan und geguckt. Internet war gar noch, also ich meine, ich glaube, es ist jetzt 15 Jahre oder so, ist es jetzt her, dass ich Ukulele spiele, etwa. Da war das noch nicht mit Foren und so dicke. Und relativ schnell habe ich dann so meinen Kram zusammengefummelt. Die Akkorde habe ich mir ohne Lehrbuch, man hat ja Ohren zusammengelegt, dann hat man eine Grifftabelle für die ersten Akkorde. Wie das gestimmt wird, hat man im Musikladen erklärt bekommen. Ich habe auf D-Stimmung übrigens angefangen, A, D, Fis, H, und fand das einfach super. Man hat ein kleines Instrument, kann man immer mitschleppen, ist nicht so teuer, wenn es eine Schramme kriegt. Ich meine, so ein E-Bass, also mein aktueller E-Bass ist so eine Handfertigung, irgendwie ein Riesending, unglaublich schwer, braucht einen Verstärker und Strom. Das hat mich immer gestört. Und Ukulele kann man zu singen, kann man einfach so abends zusammensitzen, ein bisschen Spaß haben. Das wollte ich haben. Ja, und aus diesem eigentlich praktisch gedachten Spaß habe ich sehr schnell gemerkt, das ist mein Instrument. Das ist mein Instrument. Ich finde das genau richtig. Und dann habe ich angefangen, Jazz auf der Ukulele zu machen. Und dann habe ich Lyle Ritz entdeckt und dachte, wow, das will ich auch, diese Chord-Solos. Und dann habe ich mich da reingefuchst. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass ich auch einen irrsinnigen, also verglichen mit vielen Leuten, die jetzt so Ukulele anfangen, einen ziemlich langen musikalischen Background hatte. Mhm. Ich weiß, was diese ganze Musiklehre, Harmonielehre, wozu das gut ist. Und hab Ohren und ein bisschen Klavierkenntnis. Und dann kann man diese ganzen Umkehrungen, Harmonik und so, das ist dann kein Hexenwerk mehr auf der Ukulele. Ja, das war im Grunde alles. Und relativ schnell, nachdem ich angefangen hatte, wurde ich dann hier von Waggon gefragt, hier willst du nicht mal einen Workshop machen? Da war dieser große Hype. Und so bin ich in diese Ukulele-Workshops gekommen. Ich wäre von selber nicht auf die Idee, da jetzt Workshops anzubieten. Wen interessiert denn Ukulele, habe ich damals gedacht.
Ja, so kann sich's ändern. Aber du bist aber trotzdem auch dann mit deiner Ukulele aufgetreten, immer mehr. Und hattest du dann Mitmusiker, Mitmusikerinnen oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder warst du schon immer mehr so solo unterwegs?
Ich war immer schon solo unterwegs. Also seit der Ukulele bin ich solo unterwegs. Vorher nie, immer nur in Bands. Aber in den unterschiedlichsten Konstellationen. Viele denken, das ist ja in der Ukulele-Szene auch schon so verbreitet, dass man so mit T-Chest-Bass spielt oder Waschbrett oder so ein bisschen, dass das so ein bisschen trashig ist. Das mache ich auch, allerdings nicht, weil es in der Ukulele-Szene so ist, sondern weil ich das mag. Das habe ich schon immer gemacht, früher auch, als ich noch nicht Ukulele gespielt habe, dass man mit Pappkartons Musik macht oder mit Küchenutensilien und so. Habe ich einige Theatermusiken, die wirklich nur mit Instrumenten, die ich in der Küche gefunden habe, gemacht waren, als Samples. Das, egal. Und das hat mir viel Freude gemacht, dann einfach mit improvisierten Instrumenten richtig Musik zu machen. Vor allen Dingen dieser Effekt, alle denken, ach, ist ja nur eine Ukulele, hat sich erstaunlicherweise nicht gelegt, eher verstärkt, dieses Phänomen. Oder jetzt hat der Schlagzeuger einen Grill und einen Pappkarton. Was soll das denn für ein Quatsch sein? Und dann denkt man immer so, wer kommt denn da jetzt? Und dann nach 10 Minuten ist den Leuten das total bums egal, was da für Instrumente sind, sondern sie sagen einfach nur, geile Zeit. Und darum geht's, dass man Musik macht und nicht, womit man das macht und ob das jetzt irgendwie hochwertige Instrumente sind, ob man das groß, ja, ich habe ja Ukulele nicht gelernt in dem Sinne, sondern ich habe mir das irgendwie beigebracht. Wo will man denn Ukulele auch lernen? Also inzwischen ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Definitiv. Es gibt ja zum Beispiel Workshops von mir. Aber genau. Ich hatte das noch nicht.
Ja, und sehr gute Workshops auch. Meine Güte, ich lausche dir fasziniert zu und merke gerade, dass die Zeit so schnell vorangeht. Und ich wollte so, so viel von dir eigentlich noch wissen und möchte auch von dir wissen. Für mich bist du jemand, der, glaube ich, so die allererste Signature-Ukulele überhaupt hatte. Das hat ja jetzt jeder Künstler, jede Künstlerin hat eine Signature-Ukulele und du hast deine Signature-Ukulele von Brüko. Ne? Also mit diesem schwarzen Strich, ich weiß nicht, ob es wirklich schwarz ist, aber...
Es ist Palisander, es ist so ein dunkles Holz, ja.
Wann hattest du da die Idee dazu und wie, oder wie ist es überhaupt dazu zustande gekommen?
Also vorneweg, ich hatte die Idee dazu gar nicht. Okay. Und in dem Sinne ist das auch keine Signature. Denn anfangs hatte ich einen ganz guten oder einen engen Kontakt zu Rick Sauer hier in Großumstadt von Riesa und habe dort Kala und Makala Ukulelen für meine Schüler besorgt. Weil man hat noch nicht vernünftige Instrumente im Musikladen gekriegt. Die Qualität von den Makala ist aber dann sehr schlecht geworden. Also wirklich so, dass ich eine ganze Charge, 10 oder 12 Stück zurückgeschickt habe, gesagt, nee, tut mir leid, das kann man niemandem zumuten. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss mich mal ein bisschen umtun, weil es ist auch keine Lösung, Instrumente aus China zu kaufen. Ich bin auch sowieso nicht so ein Freund von, ich bin kein Freund von Sperrholz. Und dann merkt man, naja, es gibt Brüko, die gibt es in Deutschland. Dann sind wir da eben hingefahren, 3 meiner Schülerinnen, das war eine Gruppe, und ich, wir sind da hingefahren. Und ich habe mich doch irgendwie auf eine bestimmte Weise sofort in diesen Laden verliebt. Das ist ein ganz kleiner, überschaubarer Laden. Das sind unglaublich freundliche, offene Menschen. Man hat dem Herrn Pfeiffer und der Frau Pfeiffer angemerkt, da kommen relativ häufig Leute rein, die ihnen erklären, wie sie ihre Instrumente anders bauen sollen. Deswegen habe ich die Klappe gehalten und habe dem zugehört, weil das interessant genug war. Meine Schülerinnen haben 3 Ukulelen gekauft und ich, dann blieb so eine aus ganz Ahorn-Instrument blieb übrig. Das wollten sie alle nicht haben. Das lag da noch auf der Werkbank und ich bin ein großer Fan von Ahorn. Alle meine Bässe, die ich spiele, sind aus Ahorn. Ich mag diesen Plonk, diesen typischen Ahorn-Sound. Und dann habe ich die noch gekauft. Und dann habe ich sie den ersten Tag hier im Unterricht gespielt und ein Unterrichtstag geht 8 Stunden. Und danach hat mir die Hand wehgetan. Und dann habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Hals ist zu dick, die Seitenlage ist zu hoch. Dann sind da überall Ecken und Kanten an dem Ding. Das geht so gar nicht. Und habe das umgearbeitet. Ich bin dazu in der Lage, deswegen habe ich das gemacht. Hatte zur Folge, dass der Hals eben keinen Lack mehr hatte. Und dann bin ich nochmal zum Herrn Pfeiffer gefahren und gefragt, ob er das lackieren kann. Und dann hat der Herr Pfeiffer zu mir gesagt, was hast du denn da gemacht? Ich sage, ja, tut mir leid, habe das erklärt. Und dann hat der Herr Pfeiffer zu mir gesagt, Friederike, nimm mal den ISO und schreib mit. Und dann hat mich die Friederike Pfeiffer ins Büro genommen und ich habe erzählt, was ich an der Ukulele geändert habe und wieso. Und tatsächlich kam dann 3 oder 4 Wochen später ein Paket mit einer Ukulele. Das war jetzt noch nicht die, aber eine Ukulele. Und da war Lacken und Zettel dabei. So? Fragezeichen. Ja, cool. Die in die Hand genommen, die hatte einen schlanken Hals, da waren alle Stellen schön abgerundet. Der Halseinstellwinkel war ein bisschen anders, die Seitenlage war flach und die hat traumhaft geklungen. Und ich habe gesagt, genau so. Und dann kam 3 Wochen wieder eine. Und dann sagt er, bitte, die ist für dich, danke. Und das war eine, die habe ich viel gespielt, beziehungsweise die hat irgendwie nicht geklungen. Die war zu trocken vom Klang, die hat kein Volumen gehabt. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, die ist wirklich wundervoll, aber irgendwie klingt die nicht. Und dann hat er gesagt, komm her. Und dann habe ich sie ihm vorgespielt und dann hat er gesagt, stimmt. Und dann haben wir versucht rauszukriegen, woran das lag. Und dann hat er ein anderes Holz verwendet. Und ich hatte ihm meine Mobilnummer gegeben auf meiner Visitenkarte. Und mein Logo ist tatsächlich eine Ukulele, wo dieses I drin ist.
Ja.
Und dann kam diese Ukulele, ja, ich hab sie, mit diesem I. Die kam dann in einem Paket. Ich habe die aufgemacht und habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja, und das hat der Pfeiffer für mich gemacht, das war nicht meine Idee.
Nee, aber also doch eine Signature-Ukulele auf jeden Fall.
Irgendwie
also,
schon, ja.
Ja.
Ich bin auch sehr stolz darauf, dass er einige Kleinigkeiten, die ich bemängelt habe, in seinen Serieninstrumenten deswegen auch geändert hat. Er kann nicht alles ändern, weil die Maschinen auch nicht so flexibel sind, wie er das gerne hätte. Aber wenn man da anruft und sagt, man möchte eine Ukulele wieder ISO, dann kriegt man da eine Ukulele wieder ISO. Zum Beispiel hier diese, habe ich auch noch da, das ist die mit dem flachen Halsübergang. Da habe ich ihn gebeten, die für meine Schüler zu bauen. Weil wenn die Kleinen mit den Fingern spielen wollen, dann hauen die sich nämlich auf den Ukulelen regelmäßig das Nagelbett blutig. Und bei der liegt die Saite so tief, dass das nicht passieren kann. Reus Meck hatte auch so eine. Also die Idee ist nicht neu.
Okay.
Aber die klingt auch toll.
Wahnsinn.
Also es ist eine sehr, ich habe keinen Vertrag mit Brüko und Brüko hat irgendwie keine Aktien bei mir, sondern das machen wir, weil wir ähnlich ticken. Es kostet mich nichts, ihm das zu sagen und ich habe nichts davon, es ihm nicht zu sagen. Und bei ihm ist das genau andersrum. Das kostet ihn nichts, mich zu fragen, was denkst du? Oder mir mal eine Ukulele zu bauen und zu sagen, hier, wie spielt die sich? Es ist der Hit. Also sehr fruchtbar und ich finde, so muss das eigentlich auch sein.
Und ja.
Also mich verbindet zum Ehepaar Pfeiffer und zu Brüko Ukulelen eine sehr tiefe Liebe inzwischen. Und ich merke auch, dass mir diese Instrumente sehr ans Herz gewachsen sind. Meine wesentlich teureren japanischen, hawaiianischen Instrumente, wenn ich die in die Hand nehme, dann denke ich, ja, die klingen ganz schön. Dann nehme ich doch wieder meine.
Die passt zu dir. Ich meine, ich kenne dich eigentlich auch nur mit deiner Ukulele, mit deiner Brüko-Ukulele. Und wie lange kennt ihr euch jetzt?
Beim ersten Ukulele-Festival in Berlin hatte ich sie, glaube ich, noch nicht.
2016?
Da hatte ich die schon.
Also ich kann mich nicht dran erinnern, dich jemals mit einer... Doch, ich glaube, einmal habe ich dich schon drin mit einer anderen gesehen, aber ich weiß, aber nicht auf der Bühne zumindest, glaube ich. Nee. Ja.
Spannend. Ich habe keinen Grund, eine andere Ukulele zu spielen.
Sehr cool. Ja, ich wollte dich gerne fragen, Gibt es irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen mitgeben möchtest, was dir auf dem Herzen liegt oder irgendeinen Rat für, wie sie Ukulele spielen können, dürfen, sollen?
Das habe ich in der Tat. Ich habe in der Tat etwas auf dem Herzen, wo ich denke, das möchte ich eigentlich mal sagen. Mhm. Und wenn, wann, wenn nicht jetzt?
Genau.
Ich bin auch schon relativ lange in der Ukulele-Szene unterwegs. Ich bin nicht so tief drin wie vielleicht andere. Ich spiele nicht auf jedem Festival, auch weil ich mich selber nicht so drum kümmere, weil ich ja sehr gerne auch hier in Frankfurt mit anderen Leuten andere Dinge tue. Aber genau das ist der Punkt. Ich mache auch mit anderen Leuten andere Dinge. Und das möchte ich jedem Ukulele-Spieler, der so in dieser Szene so reingewachsen ist. Es ist eine unglaublich freundliche, offene, nette, sympathische Szene. Aber was ihr mangelt oder woran es fehlt, ist manchmal der dringend notwendige Blick über den Tellerrand, über den eigenen. Ich kann mich nicht erinnern, auf einem Ukulele-Festival andere Instrumente gesehen zu haben, außer Ukulele, U-Bass, vielleicht mal ein E-Bass, ganz selten mal eine Gitarre. Das war es aber eigentlich. Saxophon, Trompete, Klavier, Schlagzeug. Das sind auch großartige Instrumente. Und es geht ums Musikmachen. Und die Ukulele hat einen speziellen Sound. Und man kann sich da natürlich auch was vormachen, aber die kann nicht alles. Und was doch die Musik interessant macht, ist das Zusammenspiel, der Moment. Was passiert, wenn man verschiedene Instrumente zusammensetzt, wenn man mit anderen Leuten, die andere musikalische Ideen haben, zusammenspielt. Und deswegen mein Tipp, sucht euch mal andere Leute und hört auf, mit Noten zu spielen, sondern fangt an, die Ohren zu benutzen. Hm. Und das würde einem großen Teil der Musik, die man so auf den Ukulele-Festivals hört, eine unglaubliche Bereicherung dafür darstellen. Ich kann nur so ein paar Beispiele. Samuel Beck, alias Ukulele-Prediger, ein wahnsinniger Musiker.
Absolut.
Unglaublich.
Oh, absolut.
Und wenn man sich seine Band anhört, da geht es nicht um die Ukulele, sondern die hat einen Job. Und da gibt es keine Dogmen, die sagen, man muss das so und so machen, sondern hört euch das an, das ist tolle Musik. Hm. Und um was geht es, wenn nicht darum?
Ja, ich war auf
viele beschweren Konzert. Sich darüber, dass die Ukulele so. Hm? Viele beschweren sich darüber, dass die Ukulele nur so als Gimmick oder als so ein Fernab der Musik-Ding gehandelt wird. Ja, das liegt nicht daran, dass die Ukulele das ist, sondern dass sie tatsächlich so benutzt wird. Mhm. Wenn man andere Musiker reinholt und auch auf andere Festivals reingeht, dann löst sich dieses Problem, glaube ich, von selber.
Mhm. Naja, vielleicht ist das jetzt sozusagen the next step of the Ukulele-Hype, dass sich das jetzt tatsächlich auch öffnet. Also ich beobachte das schon, aber es ist teilweise auch wirklich schwierig, es wird oft einem auch gar nicht so richtig angeboten. Ne? Also wenn gerade Sam auf jeden Fall und ich, wie gesagt, ich war letztens auf seinem Konzert, das war unfassbar gut, also unglaublich. Und und da kam ein Instrument nach dem anderen auf die Bühne mit Bläsern, mit Samba-Band und allem drum und dran. Das war wirklich ein Feuerwerk. Ja, genau.
Ja.
Dann.
Ich sehe es ja auch. Ich habe einige etwas ältere Schüler, also etwas älter, so zwischen 16 und 30. Und da ist tatsächlich auch eine Influencerin dabei, die mit der Ukulele Musik macht. Da ist das schon so. Die spielt mit einer Geigerin und einem Gitarristen zusammen. Mhm. Ich hatte auch schon Schülerinnen, die so richtig im Rockband-Kontext Musik gemacht hat. Und jetzt auch wieder zwei Schüler, die der eine geht so in den Metal-Bereich, hat aber keine Lust, das Instrument zu wechseln. Gibt auch keinen Grund. Weil,
ja.
Ne? Und die andere möchte tatsächlich so ein bisschen Swing machen, Jazz. Und es ist schwierig zu sagen, es tut mir sehr leid, aber ihr werdet die Initiative ergreifen müssen. Ihr werdet diejenigen sein, die zu einer Band gehen oder zu anderen Musikern und sagen, lasst uns was machen, weil die von selber nicht auf die Idee kommen, einen Ukulele-Spieler zu fragen. Warum auch? Die Ukulele hat noch keinen Platz in unseren Hörgewohnheiten, in unserer Bandkultur, in unserer Musiklandschaft. Den müssen wir jetzt erstmal einrichten. Und das funktioniert nur dadurch, dass wir auf andere zugehen und beweisen, dass man mit der Ukulele genauso musikalisch umgehen kann wie mit jedem anderen Instrument auch.
Ein sehr, sehr guter Punkt. Vielen, vielen Dank, Iso. Überhaupt vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, wie gesagt. Also ich glaube, das war das längste Gespräch, was ich bisher hatte. Ich könnte auch ewig noch weitermachen. Für alle euch da draußen, guckt euch bei Iso auf der Homepage um. Deine Homepage ist einfach nur herquist.de?
Ich habe zwei. Einmal herquist.de, das ist, ach, da steht leider nicht viel. Ich komme nie dazu, die neu zu machen, wie es so ist. Und dann gibt es ukulele-workshops.de.
Ah,
da findet man meine ganzen Workshops und das Workshop-Archiv und auch meine Ukulele-Workouts. So eine wöchentliche Dreiviertelstunde Trainingseinheit, die mir auch selber sehr viel Freude macht.
Genau. Okay. Dann schaut euch da um auf beiden Homepages. Und am 6.5. bist du mit Elisabeth Pfeiffer nochmal in Darmstadt, ne?
Genau.
Und da gibt es einen Workshop und ein Konzert. Und ich habe irgendwas gelesen mit den Papas. Wer sind denn die Papas? Nur ganz kurz noch.
Die Papas sind eine Band, die hießen früher Papa Legbars Blues Lounge. Papa Legbar ist eine Legende aus dem Blues. Ich habe mich genau nicht damit befasst, aber das hängt ja auch alles mit dem Voodoo-Kram zusammen, keine Ahnung. Und Papa Legbar ist da auf jeden Fall so eine Blues-Legende. Und Papa Legbars Blues Lounge war eine Band von drei Herren. Das waren der Rainer, der Thomas und der Jürgen. Leider ist, und ich bin mit denen schon Ewigkeiten befreundet. Das sind einfach super nette Jungs. Naja, gut, die Jungs, die sind ein ganzes Stück älter als ich. Könnten meine Papas sein. Leider ist der Jürgen vorletzten Jahres gestorben an einem Herzanfall. Mhm. Und das hat doch einen ziemlichen Ruck gemacht. Irgendwie. Das hängt einem auch immer noch nach. Ein sehr liebenswerter Mensch, den man da verloren hat. Und hat aber dazu geführt, dass die zwei Verbleibenden, der Rainer und der Thomas, sich jetzt nur noch die Papas nennen und immer mal Gastmusiker haben. Genau genommen haben sie zwei Gastmusiker. Das eine ist der Andi Simon, das ist ein Gitarrist, ein Sänger hier aus Frankfurt. Ein ganz toller Typ, ich mag den total gerne. Der hat schon auch eine geile Stimme. Und mit mir, erstaunlicherweise, dass die überhaupt gar keine Vorbehalte haben wegen Ukulele und so. Die lassen mich da Blues singen und Ukulele spielen und haben Spaß dabei. Und mit denen spiele ich ein paar Sachen. Da freue ich mich immer sehr drauf. Wenn ihr mal gucken wollt, ich hatte mit denen, glaube ich, wann haben wir das? Im Januar gemacht, einen Stream. Reite dein Pony Spezial mit den Papas. Blues Spezial und sowas. Reite dein Alpaka hieß der, genau. Und das ist ein ganz toller Stream gewesen. Ich habe mir im Nachhinein, man hört sich das ja dann auch immer mal an nachher. Mhm. Und manchmal denkt man, oh, das war aber jetzt wirklich schön. Das hat Freude gemacht.
Cool. Dann werde
Kann ich
das
nur empfehlen. Die Streams gibt es ja alle noch bei YouTube.
Super. Vielen, vielen Dank, Iso. Und alles Liebe und alles Gute. Viel Inspiration, tolle Aufnahmen und dann auf bald.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und jederzeit, sehr gerne.
Aloha.
Aloha. Tschüss.